Ich habe es gemacht.
Ja gut, hier läuft er auch schon in Ordnung. Meine Damen und Herren, wir eröffnen die inzwischen dritte Sitzung des Seminars. Sie sehen, wie es sich gelohnt hat, einen großen Hörsaal zu besorgen. 54 eingetragene Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir würden locker ins Gefängnis passen. Und der Club da hinten, so eng müssen Sie nicht sitzen. Im Dunkeln ist zwar gut munkeln und auch gut schweigen. Ich habe Sie ja per E-Mail jetzt ausgemeckert. Ich sehe nicht ein, dass ich abweichend von allen Regeln des Historischen Instituts alle Leute ins Seminar aufnehme. Erstmal kommen sie nicht alle und zweitens sitzen sie als schweigende Masse und lassen sich berieseln. Das ist nicht in Ordnung. Heute geht es etwas anders. Wie gesagt, Sie kamen ja nicht her, um sich ausmeckern zu lassen, aber ich wollte es mal los sein. Einmal möchte ich Sie bitten, diesen Brief, den ich jetzt rumschicke, zu lesen und zu unterschreiben. Es ist also ein Dankesbrief an den Rektor für sein Zeitzeugengespräch. Sie wissen, er war ein Ausreißer, mit Frauenstudium hat er nichts zu tun, sondern er war bei uns Zeitzeuge als Rektor. Und wir wollen uns bei ihm bedanken. Und ich sagte schon, dass ich seinen Beitrag noch in den dritten Zeitzeugenband hineinbekommen möchte, also seine Strohtotte und sein Nachfolger. Das ist also der Vorläuferband. Und deswegen war ich auch froh, dass unsere drei Protokollanten, zwei sehe ich im Moment nur, drei, gar nichts übersehen, dass die drei Protokollanten zügig gearbeitet haben und auch ein sehr gutes Protokoll sowohl des Vortrages wie der Diskussion mir geschickt haben. Ich habe es jetzt schon hier in der Post, der Rektor kriegt das heute zur Durchsicht und dann geht es also ziemlich fix. Und wenn Sie jetzt Wert darauf legen, bin ich auch bereit, die PDF-Datei bei StudIP einzustellen, wenn Sie es lesen wollen. Es war ja eine Seminar, öffentliche Veranstaltung. Aber da möchte ich von Ihnen eine Meinungsäußerung hören. Wollen Sie es sehen oder nicht? Ja, das ist wenigstens deutlich genug. Dann habe ich die sehr angenehme Aufgabe, geht los, ne? Heute unsere Referentin, Frau Dr. Marianne Bese, vorzustellen. Wenn Sie mal in den OPAC gucken, da finden Sie sogleich mal eben 16 Bücher, die sie geschrieben hat. Manches sind Neuauflagen, aber Sie sehen, dass Frau Bese nicht nur aus der Literaturwissenschaft kommt und auch selbst Literatur schreibt, also Lyrik, sondern dass sie im Grunde die Spezialistin ist für Frauenstudium und für Frauenkarrieren in Rostock. Ihr Wittig-Buch habe ich hier übrigens vermisst. Das gibt es aber auch noch.
Na klar, aber sei nicht, denn, dass Ingo Koch das eingestampft hat.
Oder ja, mal gucken. Nicht. Also das ist zumindest auch da. Aber wenn Sie in den Opa gucken, werden Sie also feststellen unter Marianne Bese, dass das also eine ausgewiesene Spezialistin ist, sowohl für romantische Literaturwissenschaft, so möchte ich es einmal sagen, oder Geschichte, wie aber auch für Frauenstudium und Frauenbewegungen in Rostock. Ich denke, wir werden Frau Bese sofort das Wort geben. Wir haben Protokollanten. Die sitzen dort, die werden die Diskussion protokollieren. Das ist Robert Grädner und es ist mein doppelter Namensvetter Christian Kersten. Sie wissen, Kersten ist Niederdeutsch für Christian. Also wir führen sozusagen einen Dreiernamen zusammen. Deswegen ist er unvergesslich. Das sind die Protokollanten, die dann die Diskussion transkribieren werden. Wir machen eine Tonaufnahme vom gesamten Vortrag auch und werden ihn auf der CD mit veröffentlichen, sodass also die alte Regel Tonaufnahme plus Vortragstext, dass das dabei bleibt. Frau Bese hat den Vortrag im Prinzip fertig, der muss also nicht neu transkribiert werden. Und jetzt, liebe Frau Bese, haben Sie das Wort.
Weil ich nicht weiß, wo die 16 Titel herkommen.
Ja, nicht sagen. Doch, im OPAC sind es 16, der verzählt sich nicht. Es sind ja Zweitauflagen dabei.
Ja, also mein übergreifendes Thema lautete Forschung zur Frauenbewegung und zum Frauenstudium in Rostock. Und ich beginne mit dem ersten Themenkomplex Frauenbewegung, in Klammern Frauenvereine in Rostock im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Was fällt auf beim Gang durch die Mecklenburger Geschichte und dem Versuch, diese Geschichte mit weiblichem Blick zu betrachten? Es fällt auf, dass Frauen in den historischen Quellen eher selten vorkommen und wenn, dann weil sie mit den herrschenden Normen oder Gesetzen in Konflikt gerieten. Über Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten, ferner über den Alltag der Frauen, ihr Leben in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, in der Familie, sprechen die Quellen auch, doch weniger. Eines wird deutlich, die Geschichte der Frauen ist, auch in Mecklenburg und Rostock, über weite Zeiträume hinweg die Geschichte von ökonomischer, politischer, rechtlicher und persönlicher Abhängigkeit. Es ist aber, und dies in zunehmendem Maße, auch eine Geschichte des Aufbruchs, ja des Widerstandes, des Strebens nach einer gerechteren Machtverteilung zwischen den Geschlechtern innerhalb der Gesellschaft. Beleg dessen ist nicht zuletzt, dass die erste Frauenbewegung, ein überregionales Phänomen, die mittelgroße Handelsstadt Rostock gleichfalls ergriff. Dies geschah vor und während der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik bis hin zum Machtantritt der Nationalsozialisten. Die Anfänge der Frauenbewegung in Rostock sind dabei vor allem als karitative, von privaten Vereinen getragene Bestrebungen fassbar. Der zeitliche Höhepunkt von Vereinsgründungen lag in den Jahren um die Jahrhundertwende. Die Anfänge reichen dagegen ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts zurück. Die örtliche Frauenvereinsbewegung wurde dabei durch die besondere Situation in Mecklenburg und Rostock beeinflusst. Das heißt, die Region entwickelte sich gegenüber anderen Landesteilen zeitverzögert. Gründe für solche Verzögerung, vor allem in politischer, aber auch in ökonomischer und kultureller Hinsicht, sind unter anderem in dem stark konservativen Einfluss der mecklenburgischen Landesherren und der einheimischen Rittergutsbesitzer zu suchen. Dieser Einfluss war durch den landesgrundgesetzlichen Erbvergleich von 1755 verfassungsrechtlich verankert worden. Was die Stadt Rostock betraf, sie, die größte und wirtschaftlich führende Stadt Mecklenburgs, rückte zwar durch die voranschreitende Industrialisierung, die günstige Entwicklung vor allem der Hafenwirtschaft und die umfangreiche Teilnahme am Welthandel, womit sie einen Sonderstatus gegenüber dem Umland besaß, in den Rang einer Mittelstadt mit 54.579 Einwohnern um die Jahrhundertwende auf, doch blieb sie alles in allem hinter anderen Städten ähnlicher Größe zurück. Überregional gesehen, also gemessen an Gebieten rascher voranschreitender Industrialisierung bzw. größerer industrieller Ballung, war Rostock kein soziales Problemgebiet. Als solches erschien die Stadt aber gegenüber der Region des Mecklenburger Umlands. Damit war sie prädestiniert, zu einem Ort der Sozialarbeit zu werden. Die wichtigsten der Rostocker karitativen und Frauenvereine sollen im Folgenden benannt werden, und zwar nach chronologischem Prinzip, doch auch thematisch geordnet. Dabei stellen sich Fragen, wie etwa die nach Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschieden von allgemeiner, deutscher und lokaler Rostocker Frauenbewegung, nach den Strukturen der benannten Vereine, ihrer sozialen Zusammensetzung, nach Zielen, Handlungsinhalten und Motivation der beteiligten Frauen, aber auch Männer. Darzustellen ist ferner, wie sich Theorien der Frauenbewegung in Rostock auswirkten, ob hier die soziale Frage mit der Frauenfrage verknüpft wurde und folglich die Sozialarbeit mit Forderungen nach mehr Einfluss in Staat und Gesellschaft. Auch in welches Verhältnis Traditionelles und Modernes traten und nicht zuletzt, inwiefern selbst radikale Momente in die Rostocker Frauenbewegung Eingang fanden. Zunächst soll der Blick auf die im sozialen Bereich wirkenden Vereine gerichtet werden. Gerade hier steht Rostock als repräsentatives Beispiel für ähnliche Entwicklungen im Reich. Der erste der sozial akzentuierten Vereine war der 1833 gegründete Verein für Kleinkinderwarteschulen. Dort agierte neben dem Herrenvorstand ein 12-köpfiger weiblicher Vorstand. Waren den Frauen juristische Handlungen auch noch verwehrt, so besaßen sie doch neben der Pflicht der Aufsicht in der Warteschule und der persönlichen Einwirkung auf die anvertrauten Kinder Entscheidungsgewalt bzw. Genehmigungsbefugnis, etwa im Hinblick auf finanzielle Belange. 9 Jahre später, 1842, konstituierte sich ein Unterstützungsverein zur Armen- und Krankenpflege, in dem ausschließlich Frauen den Vorstand bildeten. Die Sorge dieses Vereins galt ebenfalls Kindern der Unterschichten, darüber hinaus verschämten Armen und Kranken. Dabei bezog sich die Förderung auf das leibliche wie sittliche Wohl. Als Motivation zur Vereinsgründung wurden soziales Mitgefühl und die Vorbildwirkung anderer Städte angeführt. Der Verein bemühte sich, das Wohlwollen und den Schutz des städtischen Rates zu erlangen. Lautete die Argumentation einerseits, dass die städtische Armenfürsorge durch das Wirken des Vereins entlastet werde, so war doch andererseits das Bestreben vorhanden, Unterstützungsgelder von öffentlicher Hand zu erhalten. Dieses Bestreben blieb um 1842 noch recht erfolglos. Gründe hierfür waren, dass zu diesem Zeitpunkt die später einsetzende Koalition von privater und öffentlicher Wohltätigkeit nicht oder nur in ersten Ansätzen gegeben war. Die weiblich dominierte Privatwohltätigkeit stand der männlich geprägten Allianz von Rat, Bürgervertretung und Armenkollegium gegenüber, wobei die Mitglieder von Rat und Bürgervertretung zumeist auch im Armenkollegium einen Sitz hatten. Erst im Laufe der Zeit konnten die Vereine die städtischen Gremien von ihrem gemeinnützigen Charakter überzeugen, sodass eine Zusammenarbeit möglich wurde. Ein Bewusstsein dessen, dass Armut eine geschlechterspezifische Komponente besaß, also größtenteils weibliche Armut war, schien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch kaum vorhanden. Zumindest wurde hierzu nichts geäußert. Der kinderzentrierte Ansatz der Wohltätigkeit war ebenfalls kein ausdrücklich benanntes Thema, obwohl doch vielfach Kindern die Unterstützung galt. Die Fürsorge richtete sich nicht nur auf misshandelte oder verwahrloste Kinder aus, sondern auch und vor allem auf Waisen. So waren spätere Aufgaben, die Frauen im Waisen- und Kostkinderwesen, das würde man heute Pflegekinderwesen vielleicht nennen, übernahmen, um 1842-43 bereits vorweggenommen. Weitere Vereine, die der elementaren Armutsbekämpfung dienten und deren Anlagekapital durch private Sammlung zusammengekommen war, wurden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen. Als Beispiel kann der Verein der Rostocker Volksküche, 1881 gegründet, genannt werden. Frauen der bürgerlichen Oberschicht, darunter auch Pastoren oder Gutsbesitzerfrauen, engagierten sich gemeinsam mit Männern gleicher sozialer Zugehörigkeit im Sinne der sozialen Wohlfahrt. Der Vereinsvorstand rekrutierte sich aus 4 Frauen und 4 Männern. Das auch so bezeichnete Amt war unbesoldet. Als Beleg einer frühen Rostocker Frauenvereinsbildung ist ebenfalls der israelitische Frauenverein, gegründet 1876, zu nennen. Jüdische Frauen in Rostock betätigten sich im sozialen Sinne doch ebenso bildungs- und kulturfördernd. Zu diesen aktiven Frauen gehörten Paula Tobias, Vereinsvorsitzende und Mutter des liberalen Politikers Hermann Tobias, oder Sarah Sabitz, Vereinsvorstandsmitglied und Ehefrau des Kultusbeamten der jüdischen Gemeinde. Neben der jüdischen Gemeinde gab es seit 1872 auch eine katholische Gemeinde in Rostock, die ebenfalls karitative und missionarisch bildungsfördernde Arbeit initiierte. Was nun Initiativen der protestantischen Landeskirche und der überwiegende Anteil der Einwohner Mecklenburgs bekannte sich ja zur evangelischen Konfession betraf, ausgehend von dieser und mit ausdrücklicher Befürwortung der großherzoglichen Landesherren waren schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts Missionswerke ins Leben gerufen worden, die sich nach der Jahrhundertwende zum Teil neu konstituierten. Beispielhaft hierfür seien der Landesverein für Innere Mission und der Rostocker Stadtverein für Innere Mission genannt. Letzterer Verein, 1843 ins Leben gerufen, bis 1852 existent, 1904 neu gegründet, wurde von Männern und Frauen aus den Rostocker bürgerlichen Kreisen getragen, wobei im Vorstand aber nur Männer wirkten. Die Aufgaben des Vereins bestanden nicht nur darin, christliche Werte zu verbreiten, also wortverkündigend zu wirken, sondern auch an der, Zitat, Bekämpfung sittlicher Schäden wie Trunksucht, Unzucht und dergleichen teilzuhaben, ebenso an der Fürsorge für Verschämte, eine Fürsorge für Arme, insbesondere für Verschämte. Unter anderem wurde auch ein Heimathaus für junge Mädchen, das Maria-Martha-Heim, eingerichtet. Hier konnten ehrbare junge Frauen, die in der Stadt in Stellung waren, wohnen. Mit dem Blauen Kreuzheim entstand 1911 ein Heim für Prostituierte, entlassene Gefangene, Vagabundinnen, Schutz und Obdachlose. Dem Landesverein für Innere Mission zugehörig war der 1902 gegründete Mecklenburgische Frauenhilfsverein zur Rettung gefallener Mädchen mit einem Zweig in Rostock. In ihm findet sich die charakteristische Einheit von verschiedenen Interessengruppierungen bzw. Einflussbereichen. So gab es neben dem weiblichen Vereinsvorstand einen Beirat, bestehend aus 4 Personen, von denen 3 Herren sein mussten, bei allen Beschlussfassungen hinzuzuziehen. Der Mecklenburgische Landesverein für Innere Mission und der Rostocker Rat sollten jeweils ein Mitglied in den Beirat entsenden. Männliche Mitentscheidungsbefugnisse, das heißt auch solche der Stadt, solche der Kirche ja ohnehin, waren also gesichert. Durch den Frauenhilfsverein wurde 1902 das Haus Elim in Rostock ins Leben gerufen und betreut. Es beherbergte gefallene, das heißt unehelich schwanger gewordene Mädchen, kurze Zeit vor und nach ihrer Niederkunft, bot somit unverheirateten jungen Frauen wie auch deren Kindern eine vorübergehende, sichere und gesunde Unterkunft. Die Mütter sollten anschließend in der Lage sein, selbst für ihre Kinder zu sorgen und diese von der öffentlichen Wohlfahrt fernzuhalten. Man bemühte sich, ihnen eine geeignete Erwerbsarbeit, meist eine Stellung in Haushalten, zu vermitteln, ihnen helfende Anleitung bei der Versorgung ihrer Kinder zu geben und wirkte zugleich im Sinne einer sittlich-religiösen Besserung auf sie ein. Im Frauenhilfsverein, der eine hohe Mitgliederzahl aufwies, doch der auch vielen Vorurteilen begegnete, erscheint die für die Rostocker Frauenvereinsbewegung charakteristische Verbindung von Modernem und Traditionellem gegeben. So ist es nicht verwunderlich, dass hier auch solche Frauen Mitglied waren, die wenig später in der Frauenwahlrechtsbewegung eine bedeutende Rolle spielen sollten. Einen vor allem religiös motivierten, dabei vorrangig missionarischen Anspruch verfolgte ein 1894 von der Gutsbesitzerfrau Anna von Malzahn ins Leben gerufener Verein, der Mecklenburgische Frauenverein für Frauenmission, der sich ebenfalls in Rostock etablierte. Dieser Verein sammelte Gelder für Missionsarbeit an heidnischen Frauen oder Frauen nichtchristlicher Konfessionen. Diese Frauen, hauptsächliche Zielgruppe, waren rechtlose, von Bildung und Kultur ferngehaltene indische Witwen, wurden zum einen mit dem Evangelium vertraut gemacht. Zum anderen gewährten ihnen nach Indien ausgesandte Missionarinnen allgemeine bildungsfördernde, soziale sowie menschlich-moralische Hilfe. Kranken und Kriegsverwundeten widmete sich Ende des Jahrhunderts und darüber hinaus der Marienfrauenverein, gegründet 1880 und evangelischer Konfession. Er stand unter dem Protektorat der Großherzogin Marie, Frau, dann Witwe des Landesherrn von Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II. Der Verein wurde von Adligen, Geistlichen und Angehörigen der bürgerlichen Oberschicht getragen, wobei sich im Vorstand des Vereins sowohl männliche als auch weibliche Personen die Entscheidungsbefugnisse teilten. Der Verein beschaffte Gelder, etwa für die Unterstützung armer und kranker und die Unterbringung hilfsbedürftiger Kinder in Kur- und Badeorten dadurch, dass er Basare und Lotterien veranstaltete. Seine besondere Aufgabe erlangte der Marienfrauenverein dann im Ersten Weltkrieg bei der Betreuung verwundeter Soldaten und der Wohlfahrtsarbeit an der sogenannten Heimatfront. Der Verein hatte einen stark nationalistisch-konservativen Grundzug, wies aber später auch moderne Züge auf, indem er partiell auf eine Hilfe zur Selbsthilfe setzte. In der Chronologie der Rostocker Vereinsgründungen taucht erst 1893 ein Verein auf, der das Anliegen Frauen und Bildung unmittelbar vertrat. Dieser Frauenbildungsverein knüpfte an die Programmatiken des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins an. Zum Zeitpunkt seiner Gründung zählte er 106 weibliche Mitglieder, kurz vor der Jahrhundertwende 1899 bereits 173. Im Vorstand befanden sich Frauen, die in der sozialen Bildungs- und Kultur, aber auch, sobald dies für Frauen möglich war, in der politischen Arbeit aktiv wurden, so Elisabeth Schmidt-Reichhoff, Henriette Lehmann oder Clara Schleker. Letztere rief gemeinsam mit der prominenten Frauenrechtlerin Käthe Schirmacher 1908 den Mecklenburgischen Landesverein für Frauenstimmrecht ins Leben, der die Forderung nach dem Wahlrecht auch für Frauen vertrat. Das Gründungsdatum des Vereins belegt, dass hinsichtlich der direkt politisch orientierten Frauenvereinsbewegung in Mecklenburg, ebenso wie in Bezug auf eine Bildungsbewegung, eine gewisse Zeitverzögerung gegenüber anderen Regionen aufzuholen war. Dieser Rückstand war allerdings, zumindest was die Wahlrechtsbewegung betraf, nur gegenüber wenigen Regionen wie Hamburg oder Baden gegeben. Generell spiegeln die Vereinsgründungen in Rostock die allgemeine Zeitentwicklung wider, innerhalb derer Frauen sich verstärkt in die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse einzubringen versuchten. Auch für Rostock gilt die Tendenz, dass, Zitat, seit dem späten 19. Jahrhundert die Kämpfe der Frauen um bürgerliche, politische und soziale Rechte, um Staatsbürgerschaft und Wohlfahrt eng miteinander verbunden waren und die Frauenbewegung sich mehr als zuvor auf die Bedürfnisse und Interessen von Frauen der Unterschichten und weibliche Armut konzentrierte. Es ging darum, die Sozialpolitik zugunsten jener Frauen zu beeinflussen. Dabei wirkte vor allem das von der Frauenbewegung entwickelte Projekt einer weiblichen Sozialreform in die karitative Arbeit hinein, ebenso die Idee der geistigen Mütterlichkeit. Letztere sagte sinngemäß aus, dass die Frauen, gemeint waren in erster Linie die Bürgerlichen, gemäß ihren spezifisch weiblichen, nämlich fürsorglich-mütterlichen Eigenschaften einen ergänzenden Kulturbeitrag in der Gesellschaft leisten und sich dem Manne als gleichwertig erweisen sollten. Dieser Beitrag war vor allem als qualifizierte Erziehungsarbeit bzw. Sozialarbeit an den unteren Schichten gedacht. Dabei wurde die schon zitierte Hilfe zur Selbsthilfe favorisiert, sollte also Prävention von Armut durch die Förderung der Erwerbsfähigkeit jener Frauen oder das Schaffen von Erwerbsmöglichkeiten stattfinden. Ist die Aufnahme der Reformideen und deren versuchte Umsetzung auch in Rostock zu verzeichnen, so lässt sich hierfür das Beispiel der Fabrikantenfrau und Mitgestalterin der örtlichen Frauenbewegung Laura Witte, sie lebte von 1869 bis 1939, besonders hervorheben. Anhand ihres Wirkens wird zugleich deutlich, in der Rostocker Sozialarbeit trafen verschiedene Personen, die einander widersprechende Denkansätze und Vorstellungen von der Rolle der Geschlechter und deren Einflussmöglichkeiten innerhalb der Gesellschaft vertraten, aufeinander. So waren denn auch Kontroversen unvermeidbar. Gerade in der Begegnung von Vertretern und Vertreterinnen der bürgerlichen Oberschicht mit Adligen und nicht selten mit Angehörigen der großherzoglichen Regierung, so unter anderem auch der Großherzogin Alexandra, der Frau von Friedrich Franz IV., zeigte sich, dass ungeachtet einer Zusammenarbeit im Wohlfahrtsbereich bürgerliche Frauen, wie etwa Laura Witte, eine distanzierte Haltung einnahmen, ja eine gewisse Opposition an den Tag legten. Letztlich schloss die kritische Haltung bürgerlicher Frauen gegenüber dem adligen Herrscherhaus den Anspruch auf eine Veränderung der politischen Gesamtsituation in Mecklenburg ein. Das Streben engagierter Rostocker Frauen nach einer Erweiterung ihrer Rechte, speziell dem Wahlrecht nach der Jahrhundertwende, war integriert in den Kampf der Liberalen, aber auch Sozialdemokraten und einiger realpolitisch denkender Konservativer um eine geänderte mecklenburgische Verfassung und allgemeine Wahlmöglichkeiten, durch die eine Repräsentativvertretung im Landtag erreicht werden sollte. bis dato und letztlich bis 1918/19 hatten die Rittergutsbesitzer das Privileg inne, Sitz und Stimme im Landtag weiter zu vererben. Wies die Rostocker Frauenbewegung jene Besonderheit auf, Teil der übergreifenden politischen Reformbestrebungen in Mecklenburg zu sein, so hatte sie, wie deutlich wurde, sonst viele Gemeinsamkeiten mit der allgemeinen deutschen Frauenbewegung. Auch in ihr ging es neben dem sozialkaritativen Wirken um bessere Berufs- und Bildungschancen für Frauen, um die Vertretung beruflicher Interessen durch einen Zusammenschluss sowie um den Kampf gegen politische und rechtliche Unmündigkeit. Dabei wurde die bürgerlich-liberal beeinflusste Bewegung, das heißt die Frauenbewegung im direkten Sinne, neben dem Frauenstimmrechtsverein auch vom Rostocker Frauenverein, der 1905 entstandenen Nachfolgeorganisation des Frauenbildungsvereins, getragen. In der christlich-missionarisch und karitativ akzentuierten Frauenbewegung trat hingegen ein frauenspezifischer Anspruch eher indirekt und vermittelt in Erscheinung. Für radikale Impulse in der überwiegend gemäßigt sich darstellenden Rostocker Frauenbewegung sorgten Käthe Schirmacher und Clara Schläger, die ab 1909 gemeinsam in der Nähe Rostocks lebten. Schläger war die erste Vorsitzende des Mecklenburgischen Landesvereins für Frauenstimmrecht und Schirmacher die zweite. Die Vereinsgründung, die in Schwerin stattfand, wobei sich eine Ortsgruppe auch in Rostock bildete, war erst möglich geworden dadurch, dass das seit 1851 bestehende Mecklenburgische Vereinsgesetz, das bürgerlichen Frauen die Teilnahme an politischen Versammlungen verbot, 1908 durch das Wirksamwerden des Reichsvereinsgesetzes außer Kraft gesetzt wurde. Eine geraume Weile zuvor, und zwar am 1. Mai 1890, nach Aufhebung des Sozialistengesetzes, war jedoch in Rostock ein Arbeiterfrauenverein gegründet worden, was auf die ebenfalls präsente sozialdemokratische oder sozialistische Frauenbewegung hindeutet. Diese trat mit der bürgerlichen Frauenbewegung in eine Kontroverse. Der Grund: zu einem Zeitpunkt, da Proletarierinnen um politische Ziele und Werte wie gleichen Lohn für gleiche Arbeit, verbesserten Arbeitsschutz und kürzere Arbeitszeiten für Frauen kämpften, forderte die bürgerliche Frauenbewegung noch immer vorrangig den Zugang der Frauen zu Bildung und allen Berufen. Es gab aber auch Gemeinsamkeiten, wie etwa das erwähnte Eintreten gegen Armut von Frauen und besonders Müttern der unteren Schichten. Es gab auch im Hinblick auf eine Zusammenarbeit im kommunalen Bereich Annäherung. Letztlich jedoch ging es den Sozialdemokratinnen um den gemeinsam mit Männern auszufechtenden Kampf gegen Bürgertum und Kapitalismus, dessen Überwindung auch die Mitbefreiung der Frau versprach. Das Eintreten der Rostocker Liberalen für eine Gleichstellung der Frau sah hingegen, zumindest vor 1908, dem Jahr der direkten Wahlrechtsforderung, vor, dass der reformerische Weg zu bevorzugen sei, der den Frauen zunächst etwa eine Mitwirkung in der Kommunalverwaltung bringen sollte. Parallel zu den Forderungen nach gesellschaftlichem Mithandeln und Mitentscheiden lief ein Prozess theoretischer Selbstverständigung und Wissensaneignung ab. In diversen Veranstaltungen wurden auch in Rostock, vor allem im Frauen- und im Frauenstimmrechtsverein, soziale, politische, rechtliche und kulturelle Fragestellungen aufgeworfen, etwa zur Situation von Hausfrauen und der Bewertung der Hausarbeit oder solche zu den Themen Prostitution und Mädchenhandel, zu Aktionen der englischen Wahlrechtsbewegung, auch der zu reformierenden mecklenburgischen Verfassung. Regionalpolitische Fragestellungen verbanden sich mit übergreifenden, auf Reichsebene oder international gültigen. Gerade anhand des Frauenstimmrechtsvereins lässt sich aber auch nachweisen, welch widersprüchliche Züge die Rostocker Frauenbewegung aufwies. So waren etwa Käthe Schirmacher und Clara Schläger Anhängerinnen deutsch-nationalen Denkens. Sie betonten die Besinnung auf das eigene und ursprüngliche und die Abgrenzung vom Fremden. Eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokratinnen lehnten sie ab, Und schließlich forderten sie gar ein elitäres Dreiklassenwahlrecht, was den Widerspruch der liberal gesinnten Frauen, auch Laura Wittes, hervorrief. Dieser Widerspruch brach wohl in besonderem Maße dort auf, wo es direkt um frauenpolitische Ziele ging. In den gemäßigten Vereinen trat er eher zurück und das Verbindende überwog. So stand etwa der Frauenbildungsverein, später der Frauenverein, den Vereinen mit religiös-missionarischem und karitativem Anspruch nahe. Insgesamt gibt es enge Vernetzungen in der lokalen und regionalen Frauenbewegung, ebenso in der Zusammenarbeit von konfessionellen und nicht konfessionellen Vereinen. Der traditionelle Gedanke der Sittlichkeit war in den Wohlfahrtsvereinen nahezu durchgängig anzutreffen und er blieb eng mit christlichen Moralvorstellungen verknüpft. Zudem schlug sich die Liaison von Staat und evangelischer Kirche, die erst 1918 enden sollte, in der sozialen Struktur der Vereine nieder. Neben den oft kirchlich ausgerichteten Vereinen mit Wohlfahrtscharakter oder denen, die ihren Schwerpunkt auf die Förderung von Kultur, Bildung, Erwerbsfähigkeit von Frauen legten, sowie dem Frauenstimmrechtsverein, waren es vor allem Berufsvereinigungen, in denen sich Frauen organisierten, so ein Hebammenverein, gegründet 1887, eine Fachinnung, später Zwangsinnung der Schneiderinnen, Putzmacherinnen und Weißnäherinnen, ab 1915 auch ein Hausfrauenverein. Mit dem Beginn der Weimarer Republik sollte sich das Vereinsspektrum nochmals wesentlich erweitern. Nun, von den Vereinen, die um die Jahrhundertwende existierten, sollen hier zwei für die gemäßigte Richtung typische, eng miteinander kooperierende und in ihrem Anliegen verwandte ausführlich hervorgestellt werden, der schon benannte Rostocker Frauenverein und der Verein Freundinnen junger Mädchen. Der Rostocker Frauenverein war dem Verband Norddeutscher Frauenvereine, der wiederum der Dachorganisation Bund Deutscher Frauenvereine zugehörte, angeschlossen. Im Vorstand befanden sich vor allem Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, die ehrenamtlich wirkten. Der Rostocker Frauenverein betätigte sich in kultureller, bildungsfördernder Hinsicht, gab Frauen und Mädchen rechtliche Auskünfte oder half ihnen bei Geschäftsangelegenheiten. Zudem unterhielt der Verein eine Berufsberatung und eine Stellenvermittlung. Die Stellenvermittlung war im April 1906 vom Frauenverein in Kooperation mit dem Verein Freundinnen junger Mädchen und dem Maria-Martha-Heim sowie der Mecklenburgischen Gewerbe- und Fortbildungsschule für Frauen, der gewerblichen Lehranstalt Frauenfleiß, ins Leben gerufen worden. Die Stellenvermittlung wirkte gemeinnützig und wurde durch Beihilfen vom Rostocker Rat unterstützt. Zum Rostocker Frauenverein gehörte auch die Abteilung Soziale Hilfsgruppe, die eine Zentrale, die häusliche Aushilfe koordinierte, eingerichtet hatte, aber zum Beispiel auch Mütterabende organisierte. Zum Verein gehörten weitere Untergruppen, so eine Lehrerinnen-, eine Musik-, eine Kunst- und eine Sportgruppe. Der Verein förderte in Zusammenarbeit mit der Rostocker Literarischen Gesellschaft auch Literatur. Wenn ein Verein dieser Art einen Schwerpunkt auf die soziale Arbeit legte, sich vor allem in der Kinder- und Jugendfürsorge, ferner in Bildung und Kultur engagierte, so schloss dies letztlich den Anspruch auf eine Verbesserung der rechtlichen Lage von Frauen und deren Mitwirkung im Bereich der Institutionen ein. Schauplatz für das Ringen um Rechte, quasi als Lohn für die Erfüllung sozialer Pflichten, war die Kommune. Da die Frauen seit 1900, seit dem Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches, Vormundschaften übernehmen konnten, bemühten sie sich, die Idee der Vormundschaft weiter auszugestalten, sich auch mit den Pflichten von weiblichen Vormündern, doch vor allem von Waisenpflegerinnen vertraut zu machen. 1902 wurden die ersten ehrenamtlichen Waisenpflegerinnen in Rostock widerruflich bestellt. Sie traten den bereits im Kostkinderwesen wirkenden Diakonissen zur Seite, vermittelten zwischen dem einzelnen Kind, dessen Schicksal sie kannten, und den Behörden. Ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche ähnelten denen der männlichen Armenpfleger, das heißt, ihnen wurden erste kommunale Mithandlungs- und Mitentscheidungsbefugnisse zugebilligt. Frauen versuchten nach 1900, weitere Funktionen wahrzunehmen, durch die sie Einfluss gewannen. So waren sie bestrebt, in die unteren Verwaltungsbereiche von Versicherungsgesellschaften oder in Kaufmannsgerichte zu gelangen. Dieses Verbinden der Idee der Ehrenamtlichkeit mit der Forderung nach weitergehenden Rechten und Einflussmöglichkeiten bis hin zum Wahlrecht war eine zeittypische Strategie der gemäßigten Frauenbewegung. Ehrenamtlich tätige Frauen finden sich ebenfalls in dem soeben erwähnten 1892 gegründeten Verein Freundinnen junger Mädchen. Dessen Mitgliederzahl war gering und belief sich auf 45 bis 50 weibliche Personen. Ziel des christlich akzentuierten Vereins sollte die Bewahrung vor irdischem und ewigem Unglück sein. Kernstück des Vereins war die Bahnhofsmission. Die jungen Mädchen, die in die Stadt kamen, um dort eine Erwerbstätigkeit zu beginnen, wurden von Missionarinnen in Empfang genommen und in sichere Herbergen geleitet, dann gegebenenfalls bei der Arbeitssuche unterstützt. Es ging im Freundinnen- wie im Frauenverein aber auch darum, schulentlassenen Mädchen eine weitergehende Ausbildung zu vermitteln, ihre Erwerbsfähigkeit zu fördern und ihnen so den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die Frauen beider Vereine riefen in Zusammenarbeit mit dem Rostocker Rat Lehrinstitute für die berufliche Ausbildung von jungen Mädchen und Frauen ins Leben. So gab es um 1909 in Rostock neben der bereits erwähnten gewerblichen Lehranstalt Frauenfleiß ein kunstgewerbliches Lehrinstitut, gegründet von der Kunstgruppe des Rostocker Frauenvereins, ein Lehrinstitut für Damenschneiderei und eine Kochschule, verbunden mit einem privaten Mittagstisch. Ein weiteres Anliegen des Freundinnenvereins war es, jungen Mädchen eine sinnvolle Freizeitgestaltung anzubieten. Überhaupt wirkte der Verein vielfältig und zugleich überregional, leistete Freundinnendienst auch an Mädchen, die in fremde Städte gegangen waren. In der Bahnhofsmission arbeiteten Anfang des 20. Jahrhunderts neben den Frauen, die ihre Aufgabe ehrenamtlich erfüllten, auch einige Berufsarbeiterinnen. Auf weitere Vereine aus dem religiös-karitativen Spektrum wurde ja bereits eingegangen und dargelegt, dass sich diese Vereine unter anderem jungen Müttern und deren Kindern widmeten. Um die Jahrhundertwende entstanden neue Verbände und Vereine mit diesem Anliegen, darunter der Verein für Kinderhorte, 1901 gegründet, oder der Verein Volkskindergarten, 1895 aus privaten Mitteln ins Leben gerufen. Im Volkskindergarten kamen ausgereifte, moderne, fachliche Konzepte zum Tragen, mit denen man sich von der Absicht einer nur Aufbewahrung der Kinder distanzierte. 1912 gelangte die jüdische Reformpädagogin und Kindergartenleiterin Marie Bloch durch einstimmige Wahl in den Beirat des Vereins. Sie vertrat Methoden des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, die im Rostocker Volkskindergarten denn auch angewendet wurden. Die eben benannten Vereine schlossen sich dem in Rostock ansässigen Verband für soziale Hilfsarbeit an. Dies war ein auf die Armenfürsorge ausgerichteter und für das Wohl alleinstehender berufstätiger Mütter wirkender Zusammenschluss von Vereinen, der seit 1904 existierte. Ihm gehörten zunächst 17 Vereine und 257 Einzelmitglieder an, später variierten diese Zahlen. Im Vorstand waren bürgerliche Frauen, die sich auch in anderen Vereinen betätigten. Sie agierten gemeinsam mit männlichen Vertretern des öffentlichen Lebens. Die wichtigsten Einrichtungen wie Kommunaler Rat und Bürgervertretung, Armenkollegium, Geistliches Ministerium und auch eine private Initiative, nämlich der Frauenverein, waren dort personell vertreten. Wieder fügte sich die Synthese von Staat, Kirche, öffentlicher und privater Wohlfahrt in wirklicher oder vermeintlicher Eintracht zusammen. Kernpunkte der Aktivitäten des Verbandes für soziale Hilfsarbeit waren neben der Auskunftsstelle die sogenannte Brockensammlung, das heißt Sammlungsstelle für Gegenstände, die in den Haushalten überflüssig geworden waren, die Hauspflege, die Kranken, alleinstehenden Müttern oder Wöchnerinnen Hilfe bei der Kinderbetreuung und im Haushalt bot, die Krippe, das heißt die erste Kinderkrippe in Rostock, und der Fürsorgeausschuss Jugendarbeit. Die Rostocker Krippe, ebenso frauenspezifisch ausgerichtet wie etwa die Hauspflege, war 1907 ins Leben gerufen worden und nahm die Kinder unbemittelter Eltern oder alleinstehender berufstätiger Mütter gegen Zahlung eines geringen Entgelts auf. Unterstützungsgelder für die Krippe flossen unter anderem vom Rat und der Rostocker Sparkasse. Ab 1915 wirkte Laura Witte im Vorstand des Krippenvereins, leistete neben der ehrenamtlichen Arbeit auch materielle Hilfe. 1930 ging die Einrichtung dann in die Trägerschaft des Vereins vom Roten Kreuz über. Resümierend lässt sich speziell für die karitative Richtung der Rostocker Frauenbewegung sagen, dass sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts, um die Jahrhundertwende und danach, meist eine Kombination aus privatem Engagement und öffentlich-städtischer Leistung darstellte. In ihr finden sich Elemente herkömmlicher Fürsorgepraxis, zum Beispiel Gewährleistung von Unterstützungsgaben bzw. auf den männlichen Ernährer ausgerichtete Hilfe und sozialreformerisch beeinflusster frauenspezifischer Unterstützung. So gesehen ist die von Frauen in Rostock mitgetragene Wohltätigkeit ebenso als indirekte Kritik an bzw. als Gegenentwurf zu bisheriger, männlich geprägter Sozialpolitik zu verstehen. Doch nicht Opposition und Widerspruch kennzeichnen den weiblichen Gegenentwurf, sondern vielmehr das Suchen nach gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten. Der Anteil selbstbestimmten Handelns scheint dabei für Frauen, und zwar sowohl für jene, die Wohltätigkeit übten, als auch für die, denen die Wohlfahrt galt, gewachsen zu sein. Was die radikal beeinflusste Strömung der Rostocker Frauenbewegung, speziell den Frauenstimmrechtsverein und dessen Wirken betraf, hier wurde das erstrebte Ziel, Frauenwahlrecht, nicht durch die Bewegung selbst, sondern vielmehr im Zuge des politischen Umbruchs und Neuanfangs nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und des Kaiserreichs erreicht. Frauen erhielten im November 1918 das allgemeine Wahlrecht zugesprochen. Weitere Rechte wie das uneingeschränkte Koalitionsrecht, das Recht auf freie Berufswahl oder den 8-Stunden-Tag folgten. Und nun komme ich zum zweiten Themenkomplex, Frauenstudium in Rostock zwischen 1909-10 und 1945. Als der Frauenbewegung immanenter Bestandteil kann letztlich auch das Bemühen, Frauen den Zugang zur höheren Bildung, sprich zum Abitur und Studium zu ebnen, gelten. Nicht zuletzt gehörte der Rostocker Frauenverein zu den Organisationen, die das Ob und Wie des Frauenstudiums aufmerksam verfolgten, ja partiell zu beeinflussen suchten. Von den Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, die sich in der Rostocker Frauenbewegung engagierten, mögen einige ein unmittelbares Interesse gehabt haben, als Hörerin in die Hörsäle der Universität zu gelangen oder sogar ein Studium zu absolvieren. Um einen Blick auf die Entwicklung des Frauenstudiums in Mecklenburg und Rostock generell zu werfen: Es war der ohnehin lange und widerspruchsreiche, durch die bürgerliche Frauenbewegung wesentlich gebahnte Weg zu diesem noch länger als in allen anderen Ländern des Deutschen Reichs. Dabei hatte es paradoxerweise schon 1869 eine historische Chance für die Rostocker Universität gegeben. Diese Chance ergab sich aus einer Anfrage des Zentralvorstands des Allgemeinen Vereins für Volkserziehung und Verbesserung des Frauenloses mit Sitz in Stuttgart an die Rostocker Hochschule und galt der Zulassung von weiblichen Studierenden zu den freien Wissenschaften, namentlich Chemie und Botanik, den Fakultätswissenschaften, darunter besonders Medizin, Chirurgie, Entbindungskunst, Pharmazeutik und Veterinärkunde und den philologischen Wissenschaften. Durch eine abschlägige Antwort wurde die Chance letztlich vertan. Der zeitgenössischen Entwicklung verschließen konnte sich die Universität und konnten sich das großherzoglich-mecklenburgische Ministerium Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten jedoch nicht. So ging der regulären Immatrikulation von Frauen zunächst die Praxis der Erteilung von Hörerscheinen voraus. 1896 wurden an der Rostocker Universität erstmalig Hörerin an der Philosophischen Fakultät offiziell zugelassen. Dafür musste aber noch die Einwilligung des jeweiligen Dozenten, der wiederum an Rektor und Vizekanzler Mitteilung zu machen hatte, vorliegen. Der Vizekanzler besaß eine besondere Machtfülle, war er doch Repräsentant des Großherzogs, des obersten Rektors der Universität. Das Großherzogliche Ministerium knüpfte seine prinzipielle Zustimmung an die Bedingung, dass die Teilnahme von Hörerinnen, Zitat, überhaupt der Zahl nach sowie für die einzelnen Vorlesungen im Verhältnis zu der Menge der immatrikulierten Hörer gering bleibt und sich auf solche Mädchen oder Frauen beschränkt, welche ein außerordentliches Interesse, insbesondere ein Berufsinteresse nachweisen und ihren Aufenthalt in Rostock haben. Ein Reskript vom 17. Mai 1906 brachte Neuerungen gegenüber der Festlegung von 1896, regelte die Vergabe von Hörerscheinen an Frauen für alle Fakultäten, jetzt nach Vorlage eines Reifezeugnisses und weiterer in den universitären Disziplinarvorschriften erwähnter Zeugnisse. Das Argument des außerordentlichen Interesses bzw. Berufsinteresses konnte ebenfalls wieder geltend gemacht werden. Der die Hörerscheine nunmehr genehmigte, war der Rektor der Universität. Das Reskript wurde aufgehoben durch eine Verfügung vom 7. September 1909, die unter anderem festhielt, dass Frauen mit entsprechender Vorbildung, wozu auch die Anstellungsbefähigung als Oberlehrerin oder die volle Lehrberechtigung für höhere Mädchenschulen zählten, Hörerscheine für die philosophische und die theologische Fakultät erhalten konnten. Was nun die Immatrikulation betraf, im Wintersemester 1909 wurden die ersten Studentinnen regulär immatrikuliert. Damit war Rostock in puncto Frauenstudium das Schlusslicht aller Universitäten des Deutschen Reiches. Noch 1907 hatte das Großherzoglich-Mecklenburgische Ministerium einen entsprechenden Antrag des Universitätskonzils abgelehnt und noch 1908 war darauf bestanden worden, das Beispiel Preußens abzuwarten. Damit das Studium für Frauen beginnen konnte, waren infolge großherzoglicher Genehmigung Änderungen in den Disziplinarvorschriften für die Studierenden der Universität Rostock vorgenommen worden, und zwar am 29. Juni 1909. Ein neuer, siebter Abschnitt trug die Überschrift vom Frauenstudium und enthielt die Paragraphen 57 bis 59. Im Paragraph 57 war unter anderem festgelegt, dass auch Frauen das akademische Bürgerrecht erwerben und die große Matrikel empfangen könnten. Mit dieser Festlegung einhergehend waren die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium definiert. So war der erfolgreiche Abschluss eines einheimischen, örtlichen oder sonst in Deutschland befindlichen Gymnasiums, eines Realgymnasiums oder einer Oberrealschule, die jeweils vom Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten anerkannt sein mussten, vorgeschrieben. Ausländerinnen, das heißt Nicht-Mecklenburgerinnen, hatten eine dieser gleichwertige Vorbildung nachzuweisen. Die bevorstehende Anwesenheit von Frauen an der Universität hatte aber noch zu weiteren Modifizierungen in den Disziplinarvorschriften geführt. Es hieß dort nunmehr, dass Frauen gegenüber Karzerstrafe und Untersuchungsarrest nicht beschlossen werden können und sich die Bestimmung des Paragraphen 29 Freiheitsstrafen und Festnahme nicht auf sie beziehen. Frauen erfuhren also eine besondere Schonung, zumal man offenbar auch keine Disziplinarvergehen von ihnen erwartete. In jedem Falle schien nun der Weg für sie an die Universität geebnet zu sein. Es gab allerdings noch den Paragraphen 59. Dieser besagte, Ehefrauen sind von der Immatrikulation ausgeschlossen. Den Paragraphen gleichsam begründend, würde das Großherzogliche Ministerium in einer Stellungnahme später erklären, dass die Aufgaben einer Frau in der Ehe mit einem regulären Studium nicht vereinbar wären. Der Ehefrauenparagraf sollte vergleichsweise lange in Kraft bleiben. Er fiel erst am 5. Mai 1919 ersatzlos fort. Trotz dieser Einschränkung am Beginn des Frauenstudiums im Jahresbericht für das Jahr 1909 zogen Rektor und Konzil der Rostocker Universität eine positive Bilanz über das damals Erreichte. Es wird festgestellt, dass die Frage der Frauenimmatrikulation, wenngleich nach langjährigen Verhandlungen nunmehr zur Erledigung gekommen sei, um wenige Zeilen weiter hinzuzufügen: Unsere Universität ist hier mit dem Beispiel der anderen deutschen Universitäten nicht allein gefolgt, sondern hat vor mehreren anderen die völlige Gleichstellung der Frauen mit den studierenden Männern voraus. Das ist die Teilnahme der Frauen an allen akademischen Einrichtungen, an Stipendien, Preisbewerbungen etc. Die Tatsache, dass die Rostocker Universität in puncto Frauenstudium das Schlusslicht im Deutschen Reich bildete, wurde argumentativ geradezu ins Gegenteil verkehrt. Und mit der Nachzüglerrolle nicht genug, auch nach Etablierung des Frauenstudiums blieb es unübersehbar, dass zwar nicht Rektor und Konzil, jedoch der Schweriner Landesherr und das ihm unterstellte Ministerium weibliche Studierende und letztlich auch Hörerinnen weiterhin nur widerstrebend an der Studienanstalt dulden und entsprechend die Anzahl gering und auf bestimmte Fakultäten beschränkt halten wollten. Dass dies so war, geht etwa aus dem Jahresbericht der Rostocker Universität für das Jahr 1911 hervor, der sinngemäß festhält, dass Rektor und Konzil den Antrag gestellt hätten, auch denjenigen Hörerinnen, welche eine höhere Mädchenschule besucht und dort das Lehrerinnenexamen abgelegt hätten, ebenso wie an anderen Universitäten das Immatrikulationsrecht einzuräumen. Der Antrag war jedoch vom Großherzoglichen Ministerium trotz wiederholter Vorstellung abgelehnt worden. Auch durfte eine Ausweitung der Hörererlaubnis für diesen Personenkreis auf die juristische und die medizinische Fakultät nicht vorgenommen werden, was auf die 1909 erfolgte Neuregelung bei der Vergabe von Hörerscheinen verweist. Brisanterweise wurde im Jahresbericht nun bilanziert: Die Folge davon ist, dass die weiblichen Studierenden die Universität Rostock meiden und Lehrstätten aufsuchen, an denen man ihnen ein größeres Entgegenkommen bezüglich ihrer Ausbildungsmöglichkeiten entgegenbringt. Eine Verbesserung der Situation würde, ähnlich wie im Falle des Ehefrauenparagraphen, erst 1919 erfolgen, nachdem der Einfluss des großherzoglichen Landesherrn und seines Ministeriums entfiel. Nun endlich konnten auch Frauen an der Philosophischen Fakultät immatrikuliert werden, wenn sie das Reifezeugnis eines Oberlyzeums vorlegten und gleichzeitig ein Lehramtszeugnis, das sie durch den wenigstens einjährigen Besuch der Seminarklasse eines Oberlyzeums erworben hatten. Wollten sie sich an anderen Fakultäten immatrikulieren lassen, so mussten sie eine Nachprüfung ablegen, um die gymnasiale oder realgymnasiale Reife zu erwerben. Das Vorlegen des Reifezeugnisses einer der genannten Studienanstalten oder alternativ einer Oberrealschule sahen die Studienzugangsvoraussetzungen nämlich, wie schon 1909, vor. Eine Schlussfolgerung, die sich aus obigem ableiten lässt, ist die, dass Mädchenschulbildung und Frauenstudium zusammengehörten. So wurde denn auch parallel zum endlich erfolgten Einzug der Frauen in die Universitäten die schulische Bildung des weiblichen Geschlechts entscheidend verbessert. Auch in Rostock waren 1909 weitreichende Beschlüsse zur Einrichtung eines Mädchenzugs der Oberstufe, der letztlich bis zum Abitur führen sollte, gefasst worden, und zwar in der großen Stadtschule. Diese gymnasiale Stufe begann nach dem 8. Schuljahr und führte bis zum 13. Um dort aufgenommen zu werden, brauchten die Schülerinnen anfangs noch keine Kenntnisse im Lateinischen, im Griechischen und in der Mathematik nachzuweisen. Vielmehr war der Lehrplan so gestaltet, dass der Unterricht in diesen Fächern mit verstärkter Stundenzahl von vorn beginnt. Zwei Jahre später, ab 1911, waren die Aufnahmebedingungen schon komplizierter. Die Schülerinnen ins B, die das 15. Lebensjahr vollendet haben mussten, hatten sich eine Aufnahmeprüfung in Deutsch, Französisch, Geschichte und Geographie zu unterziehen und damit oder durch Vorkenntnisse in Latein, Griechisch, Mathematik oder durch schon vorliegende gute Zeugnisse ihre Reife nachzuweisen. Da der reguläre Weg hin zum Abitur in Rostock erst 1909 begann, konnten die Mädchen, die ihn gingen, noch nicht zu den ersten voll immatrikulierten Studentinnen gehören. Diese wiederum mussten ihre Vorbildung anders, und zwar am ehesten durch vorausgegangene Hörersemester oder durch das Ablegen des Abiturs auf Bildungsanstalten außerhalb der Stadt Rostock erworben haben. So verhielt es sich denn auch mit den ersten drei Frauen, welche die Möglichkeit des legalisierten Frauenstudiums an der Rostocker Universität nutzten. Es handelte sich bei ihnen gemäß der Reihenfolge im Matrikelbuch unter dem Datum des 27.10.1909 um Elisabeth Bernhöft, die Germanistik studieren wollte, um Sophie Jourdain, die sich für Medizin eingeschrieben hatte, und um Frieda Ortmann, die am 30.10. immatrikuliert wurde und die ebenfalls ein Germanistikstudium anstrebte. Während die Germanistinnen Elisabeth Bernhöft und Frieda Ortmann beide aus Mecklenburg stammten, war die 29-jährige angehende Medizinerin Sophie Jourdain gebürtig aus Mühlheim am Rhein. Sie, die Tochter eines Steuerrates, war zuvor in Berlin und Halle, dann auch in Kiel Hörerin bzw. Studentin gewesen. Vor Beginn des Studiums der Humanmedizin hatte sie das Lehrerinnenexamen abgelegt und im In- und Ausland als Lehrerin gearbeitet. Diesen Beruf gab sie aus Krankheitsgründen auf. Nach privater Vorbereitung legte sie im Frühjahr 1907 das Abitur ab, und zwar im Sophien-Realgymnasium zu Berlin. In Rostock bestand sie 1912 das medizinische Staatsexamen mit Gut und promovierte am 17.06.1913 zum Dr. Med mit dem Thema Erfahrungen über den transperitonealen Weg bei Operationen an der Wirbelsäule. Als Gesamtprädikat wurde cum laude vergeben. Zeitlich vorausgegangen war Sophie Jourdain an der medizinischen Fakultät aber bereits eine andere Frau, Marga Gütschow, die schon 1899 die Reifeprüfung entsprechend den Vorschriften der Zahnärzte ablegen durfte, als Zugangsvoraussetzung zum Studium, doch die dann nur oder immerhin als Hörerin zugelassen wurde. 1903 erhielt sie die Zulassung zur zahnärztlichen Staatsprüfung. An der Philosophischen Fakultät der Rostocker Universität gab es zwei Frauen, die im ersten Jahr der Etablierung des Frauenstudiums den Doktortitel erwarben. Die aus Hannover stammende Erna Gravi, geboren 1885, Tochter eines jüdischen Möbelfabrikanten, und die schon benannte Elisabeth Bernhöft, geboren 1880, Tochter des Rostocker Juristen und Universitätsprofessors Franz Bernhöft. Bei beiden Frauen wurden die mittels Hörerscheinen absolvierten Semester, die Hörersemester, als reguläre Studiensemester gerechnet, also voll anerkannt. Erna Gravi hatte 5 Semester in Berlin studiert, eines in Göttingen und schließlich 5 in Rostock. Vor ihrem Studium war sie Teilnehmerin an Mädchengymnasialkursen in ihrer Heimatstadt gewesen, um dann in Goslar die Reifeprüfung abzulegen. Sie wurde am 30. Juli 1909 zum Dr. Phil promoviert, nachdem sie ihre Arbeit »Die Fabel vom Baum und Schilfrohr in der Weltliteratur« eingereicht und verteidigt hatte, auch mündlich in den Fächern französische Literatur, Englisch und Philosophie geprüft worden war. Als die Zulassung zum Promotionsverfahren wurde im Falle Erna Gravis bei unterschiedlicher Meinung der an der Fakultät lehrenden Professoren erteilt. So empfahl der damalige Rektor Wolfgang Golter zwar die Zulassung, doch mit entschiedenem Unbehagen. Bedenken hatte auch sein Kollege Eugen Geinitz. Die Mehrzahl der Professoren, darunter Hermann Reinke Bloch, der Bruder der Rostocker Reformpädagogin Marie Bloch und der die Arbeit betreuende Rudolf Zenker, stimmten uneingeschränkt für die Einleitung des Promotionsverfahrens. Zenker hatte sich in seinem Gutachten ohnehin sehr lobend über den Text der Doktorandin ausgesprochen. Da Erna Gravi noch vor Beginn des regulären Frauenstudiums promovierte, kann ihr Fall als Sonderfall gelten, der einmal mehr die widerspruchsvolle Situation an der Rostocker Universität um 1909-10 kenntlich macht. Die zweite Promovendin, Elisabeth Bernhöft, war bereits seit dem 24. Juni 1904 Hörerin und selbst vor diesem Zeitpunkt hatte sie das geschichtliche Kolleg Geschichte der deutschen Philosophie seit Kant, besucht. Elisabeth Bernhöft hörte auch Einleitung in die Philosophie und Pädagogik, Geschichte der neueren Philosophie, Logik und weiteres. Sie erhielt den Doktortitel am 28. Januar 1910 und erwarb damit zugleich die Befähigung zum höheren Schuldienst. Aus ihrem Lebenslauf geht hervor, dass sie in Rostock die höhere Mädchenschule besucht, das Lehrerinnenexamen bestanden, dann als Lehrerin gearbeitet, in Paris die französische Sprache erlernt hatte, schließlich in ihrer Heimatstadt wieder als Erzieherin tätig gewesen war. 1907 legte sie am Friderizianum, dem großherzoglichen Friedrich-Franz-Gymnasium in Doberan, die Reifeprüfung ab. Sie studierte dann in vollem Umfang Deutsch, Geschichte, Französisch und Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Rostocker Universität. Das Thema ihrer Dissertationsschrift war »Das Lied vom hörnenden Siegfried – Vorgeschichte der Druckredaktion des 16. Jahrhunderts«. Die Probearbeit für die allgemeine Prüfung schrieb Elisabeth Bernhöft ihrem Wunsch gemäß über die Unsterblichkeitsbeweise in Platons Phädon. Wurden soeben einzelne Studentinnen und Promoventinnen benannt, so soll im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung der Studentinnenzahlen gegeben werden. Dabei wird ersichtlich, es vollzog sich an der Rostocker Universität, und sie zählte ja zu den kleinsten des Deutschen Reiches, die Entwicklung des Frauenstudiums, auch nachdem es installiert war und trotz gegenteilig anmutender Einzelleistungen langsamer als andernorts. Studierten im ersten Semester der regulären Immatrikulation im Wintersemester 1909 in Rostock lediglich 3 Studentinnen, so stieg bis zum Wintersemester 1913/14 die Anzahl auf 16 an. In Greifswald gab es in dieser Zeit, gemäß den Angaben Barbara Hagers, bereits 72 studierende Frauen. Während des Ersten Weltkriegs zeigte sich der Trend einer, wenngleich nicht stetigen, Erhöhung der Studentinnenanzahl auch in Rostock. Die Zahlen studierender Frauen stiegen auf 43 im Sommersemester 1916, dem vierten Kriegssemester. Die Zahl sank dann zwar im Wintersemester 1916 und 17 wieder auf 33, doch kletterte im Sommersemester 1917 schließlich auf 71. Im Winterhalbjahr 1917 und 18, dem siebten Kriegssemester, befanden sich 65 studierende Frauen an der Rostocker Universität, 9 legten erfolgreich das Examen ab. Und im Sommerhalbjahr 1918 betrug die Anzahl sogar 83, davon 11 mit Examen. Im Winterhalbjahr 1918/19, dem 9. und letzten Kriegssemester, betrug die Studentinnenzahl 80. Im Sommersemester 1919 hatten sich 180 Studentinnen immatrikulieren lassen, doch es gab bereits 60 Exmatrikulationen nach kurzer Zeit. Über die Gründe hierfür lässt sich nur mutmaßen, womöglich fühlten sich manche der studierenden Frauen den Anforderungen des Studiums doch noch nicht gewachsen oder ihre soziale Situation als Studentin war nicht durchhaltbar. Während des Krieges waren auch etliche der studierenden Mädchen und Frauen Aufrufen gefolgt, in der Kriegswirtschaft, etwa in Munitionsfabriken, doch ebenso in der Verwaltung tätig zu werden. Ein möglicher Grund zur Exmatrikulation könnte aber auch der Wechsel an eine andere Universität gewesen sein. Generell hatte in Deutschland zwischen 1914 und 1918 an sämtlichen Universitäten eine große Anzahl Mädchen und Frauen die Chance zu studieren wahrgenommen. Viele strebten eine selbstständige Berufstätigkeit an, was man ihnen teilweise auch zum Vorwurf machte. Anfang der 20er Jahre aber sank, bedingt durch Nachkriegskrise und Inflation, in ganz Deutschland die Zahl der Studentinnen. Dies lässt sich auch für Rostock nachweisen, wenngleich die Zahlen hier offenbar konstanter blieben als anderswo. Am Ende der Weimarer Republik, kurz vor der nationalsozialistischen Machtergreifung, lag die Studentinnenanzahl in Rostock wieder außerordentlich hoch, betrug beispielsweise 1932 nicht weniger als 484, wenngleich sich diese Zahl vor allem durch Exmatrikulation bald auf 242 verringerte. Die weiblichen Studierenden verteilten sich auf alle Fakultäten und nahezu jedes Fachgebiet, außer Archäologie, das im Sommer 1932 von keiner Studentin belegt war. Ein Jahr später, im Sommer 1933, waren 283 Frauen immatrikuliert worden, sodass sich der Gesamtbestand auf 520 belief. Damit war, wenngleich auch diese Studentinnenzahl sich innerhalb eines kurzen Zeitraums wieder verringern würde, ein Höchststand innerhalb der Geschichte des Rostocker Frauenstudiums von den Anfängen bis ca. 1939 erreicht. Dieser Höchststand betraf die Gesamtstudentinnenzahl, doch entsprechend auch die Fakultätszahlen. Um nochmals die Wahl der Studienfächer genauer aufzuschlüsseln: Ließen sich die ersten Rostocker Studentinnen an der Philosophischen und Medizinischen Fakultät immatrikulieren, so erreichte die Anzahl der Medizinerinnen bald den höchsten Stand. Vom Wintersemester 1909-10 bis einschließlich Sommersemester 1926 in insgesamt 34 Semestern wurden speziell an der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock 315 Studentinnen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren immatrikuliert. Die auf Medizin nächstfolgenden Immatrikulationsfächer waren neben neuerer Philologie und Germanistik auch Staatswissenschaften oder Chemie. Pharmazie-studierende Frauen gab es ebenfalls in zunehmendem Maße. So lässt sich alles in allem eine positive Bilanz der Entwicklung des Frauenstudiums in Deutschland und mit Einschränkungen auch in Mecklenburg und Rostock bis zum Ende der Weimarer Republik, also bis etwa 1932-33 ziehen. Jedes akademische Studium, alle Fakultäts- und Staatsprüfungen sowie Promotionen und fast alle akademischen Berufe waren den Frauen nunmehr zugänglich. Als nächstes soll die Rede nochmals auf jeden Aspekt kommen, der eng mit dem Frauenstudium verknüpft war, die schulische Vorbildung der Frauen und Mädchen. Hier sah es statistisch gesehen, hier sah es statistisch gesehen im Jahre 1919 folgendermaßen aus: Das Realgymnasium mit Latein und modernen Fremdsprachen nahm als Ausbildungsstätte mit 92 Absolventinnen den vorderen Platz ein, gefolgt vom Gymnasium mit Latein und Griechisch als Hauptfächern mit 47. Einige Studentinnen, es waren 9, konnten kein Reifezeugnis einer der genannten Studienanstalten vorweisen. Sie konzentrierten sich im Bereich Neue Philologie, Germanistik, und es handelte sich bei ihnen vermutlich um Frauen, die ein Lehrerinnenexamen abgelegt hatten. Es gab ferner 8 Studentinnen, die das Reifezeugnis der Oberrealschule mit Naturwissenschaften und modernen Fremdsprachen besaßen. Um 1926 waren die Verhältnisse dahingehend verändert, dass das klassische Gymnasium als schulische Bildungsform wieder an Einfluss gewonnen hatte. Bei der größten Gruppe weiblicher Studierender, den Medizinerinnen, blieb allerdings das Realgymnasium lange Zeit dominierend. Was die soziale Herkunft der Frauen und Mädchen, die in Rostock speziell Medizin studierten, anging: Die Väter waren hauptsächlich mittlere und höhere Beamte, Handel- und Gewerbetreibende, Angehörige freier akademischer Berufe und in geringem Ausmaß Landwirte und Handwerker. In den 30er Jahren erschien die soziale Herkunft dahingehend verändert, dass mittlere Beamte und Lehrer als Väter der studierenden Töchter weitaus häufiger vertreten waren als zuvor. Offenbar spielte in den jeweiligen mehr oder weniger gut situierten Familien der Gedanke eine Rolle, den Töchtern eine hohe Bildung und gute Ausbildung zu ermöglichen. Hinsichtlich der regionalen Herkunft der in Rostock Medizin studierenden Frauen ist festzustellen, dass die meisten aus Preußen kamen, dann folgten Mecklenburg und schließlich Sachsen. Wurde vorhin eine weitgehend positive Bilanz des Frauenstudiums in Rostock gezogen, so sei an dieser Stelle wieder die Einschränkung hinzugefügt. Letztlich blieb der Anteil studierender Frauen auch und gerade in Rostock gegenüber der Gesamtzahl der immatrikulierten Studenten deutlich zurück. Hier wäre auch wieder eine grafische Darstellung. Die nächste. Die Ursache dafür ist, das sind dann drei aufeinanderfolgende Erhebungen. Letztlich blieb der Anteil studierender Frauen auch und gerade in Rostock gegenüber der Gesamtzahl der immatrikulierten Studenten deutlich zurück. Die Ursache dafür ist, was sich wie ein roter Faden durch die Jahre vor 1918 und 19 zieht, in der schon im Abschnitt Frauenbewegung erläuterten wirtschaftlichen und politischen Situation im damaligen Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin zu suchen. Das dünn besiedelte, überwiegende Agrarland Mecklenburg war ja zugleich durch die Abwesenheit einer parlamentarischen Regierungsform geprägt. Nach 1918, also unter bürgerlich-parlamentarischen Verhältnissen der Weimarer Republik, sahen die Relationen hinsichtlich des Anteils studierender Frauen gegenüber dem männlicher Studenten folgendermaßen aus. 1919 waren etwa 9% der Studierenden an der Rostocker Universität Frauen, 1926 waren es ca. 12% und 1933 schließlich 19%, ehe sich der prozentuale Anteil vorerst wieder verringerte. War oder wurde das Verhältnis von männlichen und weiblichen Studierenden im Bereich Medizin ausgeglichener, ebenso in den Fächern Germanistik sowie Philosophie und Geschichte oder auch Pharmazie, so gab es große Differenzen des Studienanteils von Männern und Frauen in den Studienrichtungen Theologie, Rechtswissenschaft, abgeschwächt auch in Wirtschaftswissenschaft oder Mathematik und Naturwissenschaft, später Landwirtschaft. Das Fach Physik mieden Frauen zunächst völlig, ehe sie sich vereinzelt in diese Domäne wagten. Hinsichtlich der Gesamtzahl der in Rostock zwischen 1909 und 1945 promovierenden Frauen lässt sich festhalten, dass sie an der medizinischen Fakultät bei etwa 250 lag, an der philosophischen Fakultät bei über 90 und an der juristischen bei 33. Es gab auch vereinzelt Ehrenpromotionen von Frauen. Der Oberin und Religionspädagogin Magdalene von Tilling, einer bedeutenden Erscheinung der protestantischen Frauenbewegung, wurde am 29. September 1926 die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Rostock verliehen. Die Frauen, die an der Philosophischen Fakultät zu Ehrendoktorinnen ernannt wurden, sind Else Lüders am 12. November 1919, Mathilde Mann am 1. Dezember 1924 und Alma von Hartmann, geborene Lorenz, am 31. Mai 1924. Else Lüders und Alma von Hartmann erhielten die Ehrung unter anderem deshalb, da sie die Forschungsarbeiten ihrer Ehemänner unterstützt hatten, Mathilde Mann für ihre Verdienste um die dänische Sprache und Kultur und ihre Vermittlungsbemühungen zwischen Deutschland und Dänemark. Fanden Frauen also zum Bereich der Promotion und Ehrenpromotion einen Zugang, so sind sie als Habilitantinnen an der Rostocker Universität sehr spät zu finden. Erst 1951 schloss an der Philosophischen Fakultät die Germanistin Hildegard Emmel ihre Habilitation erfolgreich ab. Sie legte dazu eine Arbeit über Mörikes Peregrinerdichtung und ihre Beziehung zum Nolten-Roman vor. Ebenfalls 1951 verteidigte die Agrarhistorikerin, Thünenforscherin Gertrud Schröder-Lempke ihre Habilitationsschrift an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät. An der Theologischen Fakultät gab es die erste Frau, die sich habilitierte 1952. Es handelte sich um Marie-Louise Henry, die 1948 bereits an der Fakultät promoviert hatte und die dann ab 1953 als hauptamtliche Dozentin an der Universität wirkte. Das Thema ihrer Habilitationsschrift lautete Interpretationsprobleme zur Jesaja-Apokalypse. Interessanterweise hatten Rektor und Konzil der Rostocker Universität schon 1909 für eine Gleichstellung von Frauen nicht nur hinsichtlich von Promotionen, sondern auch Habilitationen gestimmt, doch blieb dies offenbar jahrzehntelang folgenlos. Es hatte aber in Rostock vereinzelt schon Frauen gegeben, die Lehrveranstaltungen bestritten, und zwar als Lektorinnen für französische und englische Sprache und Literatur. Als erste Lektorin unterrichtete im Wintersemester 1918-19 Dr. Elise Lohmann in Vertretung des Lektors der französischen Sprache. Weitere Lektorinnen folgten, darunter die erwähnte Mathilde Mann. In den späten 30er Jahren und darüber hinaus zwischen 1935-36 und 1941-42 fehlen dann Frauen als Lehrende. Erst im Wintersemester 1941-42 gibt es wieder eine Lektorin für Französisch, Emmy Gehrig. Ab dem Sommersemester 1942 Lektorinnen für skandinavische Sprachen, darunter Else Dahlhoff für Dänisch, Gudlof Koch, geborene Lehre, für Norwegisch, ferner Studienrätin Dr. Annemarie von Haarlem, eine Nichte Laura Wittes, die Finnischkurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbot. An der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wirkte seit dem Sommersemester 1942 Dr. Margarete Fuhrmann, die auch Rechtsberaterin bei der Deutschen Arbeitsfront war und somit weitgehend in das NS-System verstrickt. Im Wintersemester 1943-44 beschäftigte die Universität je eine Lektorin für Italienisch, Ursula Voss, und für Spanisch, Harriet Brunnemann. Der Einsatz mehrerer hochqualifizierter Frauen war zweifellos der Ausnahme, das heißt Kriegssituation, dem Fehlen männlicher Lehrkräfte geschuldet. Es gab auch weibliche Assistenten an den Universitätskliniken, am Hygienischen Institut und an weiteren Instituten, doch blieb ihre Anzahl ebenfalls deutlich geringer gegenüber der männlicher Kollegen. War soeben von Frauen als Lehrende die Rede, so soll sich der Blick nun wieder direkt auf Frauen in der Forschung richten. Eine herausragende Erscheinung unter den studierenden und promovierenden Frauen der Rostocker Universität war die jüdische Sprachwissenschaftlerin Eva Fiesel, Tochter des Juristen und Universitätsprofessors Karl Lehmann und seiner Frau Henny Lehmann, die ja in der Rostocker Frauenbewegung eine bedeutende Rolle spielte. Die Lehmanns zogen 1911 nach Göttingen, da Karl Lehmann an die dortige Universität berufen worden war. Die Tochter Eva ließ sich, nachdem sie von 1911 bis 1915 in Göttingen studiert hatte, inzwischen verheiratet, kriegsgetraut war, im September 1916 an der Rostocker Universität immatrikulieren. Ihrem Antrag wurde von Rektor und Konzil ohne Komplikationen stattgegeben. Sie erhielt nämlich eine Entfreiung von der Vorschrift des Paragraphen 59 der Disziplinarvorschriften, dem Ehefrauenparagraphen, unter den vorliegenden besonderen Verhältnissen. Die junge Frau, die anfangs in Rostock, dann mit ihrem Mann Ludolf Fiesel, einem Gymnasiallehrer, späteren Direktor der Staatlichen Volkshochschule, gemeinsam in Doberan wohnte, beendete ihr Studium erfolgreich. Dies wurde ihr am 2. Januar 1922 von Rektor und Konzil bescheinigt. Sie hatte eine Fülle von Vorlesungen gehört, beziehungsweise Übungen absolviert, und zwar zu Themen der klassischen Philologie und Altertumskunde, der indogermanischen Sprachwissenschaft, der orientalischen Philologie, auch der Germanistik sowie der vergleichenden Sprachwissenschaft. Eva Fiesel hatte ebenfalls eine Dissertation verteidigt, deren Thema lautete »Das grammatische Geschlecht im Etruskischen«. Sie reichte diese Arbeit zugleich als Preisarbeit des Etatjahres 1919-1920 ein und die Schrift wurde von der Fakultät mit dem vollen Preis gekrönt. Professor Gustav Herbig, der Direktor des Seminars für vergleichende Sprachwissenschaft, verhandelte nunmehr mit dem Mecklenburg-Schwerinischen Ministerium, Abteilung für Unterricht, und bat, um nachträgliche Bewilligung eines weiteren außerordentlichen Zuschusses zu den Druckkosten, damit die wissenschaftlich erfreulich hochstehende Arbeit, die der deutschen Forschung auch im Ausland Ehre machen wird, zum Drucke gelangt. Die Kosten von insgesamt 5.000 Mark konnten aufgebracht werden und so erschien die Arbeit dann gedruckt, ebenso wie weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen Eva Fiesels in der Folgezeit erscheinen würden. Eva Fiesel folgte 1924 ihrem akademischen Lehrer Gustav Herbig nach München und war dort weiterhin wissenschaftlich tätig. 1927 veröffentlichte sie eine Studie über die Sprachphilosophie der deutschen Romantik. Mit Beginn der Nazi-Herrschaft in Deutschland 1933 erwies sich, dass den Lehmanns, also auch Eva, wenngleich sie zum Christentum konvertiert waren, ihre jüdische Herkunft zum Verhängnis wurde. Eva Fiesel, die seit 1926 von ihrem Mann geschieden war, emigrierte 1933 mit ihrer damals 12-jährigen Tochter Ruth nach Italien, 1934 in die USA. Dort setzte sie ihre wissenschaftliche Arbeit, zuletzt als Professorin, erfolgreicher denn je fort. Ihre Existenzbedingungen blieben jedoch auf längere Sicht unsicher. Eva Fiesel starb bereits 1937 im Alter von nur 46 Jahren in New York. Im selben Jahr starb auch ihre Mutter Henny Lehmann in Berlin. Die neben Eva Fiesel wohl bedeutendste Promovendin der Rostocker Universität ist die Archäologin und spätere Filmhistorikerin Lotte Eisner. Sie war am 26. Juli 1924 mit einer Arbeit über die Entwicklung der Komposition auf griechischen Vasenbildern zum Dr. Phil promoviert worden. Anlässlich ihrer Promotion hatte die Doktorandin seinerzeit einen handschriftlichen Lebenslauf vorgelegt. Dieser umfasste bis zum Jahre 1924 ihre Lebensstationen. Lotte Eisner war am 5. März 1896 in Berlin als Tochter des Kaufmanns Hugo Eisner und seiner Frau Margarete geboren worden. Sie hatte im Herbst 1917 auf dem humanistischen Gymnasium zu Karlsruhe das Reifezeugnis erhalten und studierte dann mit Unterbrechung eines Semesters in Berlin, Freiburg, München und Rostock. Ihr Promotionsverfahren an der Rostocker Universität konnte mit Magna Cum Laude bewertet werden. Lotte Eisner arbeitete dann 1926 als Journalistin für das Berliner Tageblatt, anschließend für das kulturelle Wochenblatt Literarische Welt in Berlin und von 1927 bis 1933 für die Fachzeitschrift Filmkurier. 1933 musste sie emigrieren und wirkte dann in Paris unter dem Namen Lotte Escoffier. 1934 und 1935 erschienen Beiträge von ihr in der Exilzeitschrift Die Kritik. Mit Henri Langlois gehörte sie 1936 zu den Gründern der Cinémathèque Française, deren Kuratorin sie von 1945 bis 1968 war. Zu Lotte Eisners Werken gehören L'écran démoniaque, Influence de Max Reinhardt et de l'Expressionnisme, Paris 1952, zu Deutsch Dämonische Leinwand, Die Blütezeit des deutschen Films, dann F.C. Murnau, erschienen in Paris 1964 in deutscher Ausgabe, Murnau, der Klassiker des deutschen Films, und Fritz Lang, eine Biografie, die nur in London erschienen ist. Was Lotte Eisners Beziehung zu Rostock betrifft, während der Nazi-Diktatur wurde ihr der Doktortitel durch die Rostocker Universität am 21. Februar 1940 wieder aberkannt. Auch entzog man ihr die deutsche Staatsbürgerschaft. 42 Jahre nach ihrer Promotion wurde sie dann wieder nach Rostock eingeladen, und zwar durch das Institut für Altertumswissenschaften sowie durch ihren damaligen Förderer und Doktorvater Gottfried von Lücken. Am 5. Juli 1966 hielt die Filmhistorikerin einen Vortrag über Stileinflüsse auf den deutschen Film. Ihr Auftreten in Rostock fand große Resonanz. Lotte Eisner ist am 25. November 1983 in Frankreich gestorben. Ein gesondertes und zugleich abschließendes, doch mit dem Thema der begabten, aber verfemten jüdischen Wissenschaftlerinnen korrespondierendes Kapitel für das Frauenstudium in Rostock ergibt sich aus der Zeit des Nationalsozialismus. Hatten sich am Ende der Weimarer Republik, zum Ende der Weimarer Republik hin, besonders viele Frauen und Mädchen an die Universität begeben und hatten sich auch weibliche akademische Lehrkräfte dort etabliert, so drohte den Akademikerinnen nicht nur in Rostock, sondern in ganz Deutschland dann infolge der Weltwirtschaftskrise Arbeitslosigkeit. Die staatliche Bürokratie reagierte entsprechend am 15. Februar 1933 mit einer Vereinbarung der Länder wegen Regelung des Zugangs der Abiturienten zu den Hochschulen. Am 25. April 1933 wurde von den an die Macht gelangten Nationalsozialisten ein Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen erlassen. Es richtete sich in erster Linie gegen jüdische Studienbewerber. Am 12. Januar 1934 wurde eine schon am 28. Dezember 1933 erlassene Verordnung bekannt gegeben, worin die Zahl der Abiturienten, die einen Studienplatz an Hochschulen erhalten würden, auf maximal 15.000 festgelegt war, also in ganz Deutschland. Darunter sollten nur 10% Mädchen sein dürfen. Dieser Numerus Clausus benachteiligte studierwillige Mädchen und Frauen in hohem Maße. Bereits ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten, Anfang 1935, aber wurde die Numerus Clausus-Regelung wieder aufgehoben. Es gab jedoch fortan einen Arbeitsdienst, den auch die studierwilligen Abiturientinnen ableisten mussten. Ein Rückgang an Neuimmatrikulation insgesamt war zu verzeichnen, was vor allem jüdische Studenten und Studentinnen betraf. Ab 1938 stieg die Anzahl neu immatrikulierter Studentinnen, wenngleich langsam, wieder an. Es war durch die NS-Propaganda durchaus für die höhere Schulausbildung begabter Mädchen und die Aufnahme eines Studiums durch diese geworben worden, denn perspektivisch zeichnete sich ein Akademikermangel ab. Außerdem würden die staatlich geplanten, vor allem wirtschaftlichen Aufgaben ohne die Mitwirkung qualifizierter Frauen nicht zu erfüllen sein. Ab dem Jahre 1940 erfolgte dann ein deutlicher Anstieg von neu immatrikulierten weiblichen Studenten. Die höchste Anzahl von Studierenden, Mädchen und Frauen an deutschen Universitäten wurde im Sommersemester 1943 und im Wintersemester 1943-44 erreicht. Und zwar belief sich die Zahl auf 25.000 Frauen, was 47% aller Studierenden ausmachte. So lässt sich resümieren, dass es während der Herrschaftsjahre des Nationalsozialismus durchaus nicht zu der von der Forschung lange Zeit über angenommenen durchgängigen Repressionspolitik gegenüber Studierenden, Mädchen und Frauen und deren Zurückdrängung von den Universitäten gekommen war. Auch Rostock betreffend kann aus Einzelbeispielen geschlussfolgert werden, dass spätestens mit Beginn der 40er Jahre an der Universität Frauen bereitwillig zum Studium angenommen wurden. Von einer Anpassung vieler weiblicher Studierender an die gleichgeschalteten Strukturen ist dabei auszugehen. Dies betraf etwa auch die Vereine weiblicher Studierender an der Rostocker Universität. So war 1933 die Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen gegründet worden. Auch die NS-Frauenschaft und der BDM wirkten im universitären Umfeld. Die Deutsch-Christliche Vereinigung Studierender Frauen wurde hingegen 1938 verboten. Sie hatte ihre Wurzeln in der Zeit nach 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, ebenso wie weitere Vereine, darunter der Verband Rostocker Studentinnen. Bei diesem handelte es sich um eine Interessenvertretung unter vorrangig wirtschaftlichem Gesichtspunkt. Politische oder konfessionelle Bestrebungen wurden dagegen nicht verfolgt. Im Sommersemester 1918 waren 43 studierende Frauen Mitglied dort, im Oktober 1919 jedoch erfolgte bereits die Auflösung des Verbandes. Weitere Möglichkeiten eines Zusammenschlusses für Studentinnen waren gegeben im Verein Studierender Frauen Rostocks, 1919 gegründet, 1921 aufgelöst. Gerade dieser Verein, obwohl er leider nicht lange existierte, stand der zeitgenössischen Frauenbewegung nahe, vertrat die Grundsätze und Ideen des BDF, des Bundes Deutscher Frauenvereine, trug also den Gedanken der Emanzipation auch nach Mecklenburg und Rostock wo er sich nicht zuletzt ja im Frauenstudium selbst geltend machte, wie verzögert und hürdenreich dieses auch zustande gekommen war. So, danke.